Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns hilft, alle Wahrheiten aufzunehmen, die der Herr uns geschenkt hat und die er uns heute schenken will, mit dem Gebet, das ihr sicher alle kennt. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. In diesem Vortrag gehen wir weiter zum Sonnenwunder. Das Sonnenwunder ist deswegen schon für uns sehr interessant, weil der Herr immer wieder davon spricht, dass die Sonne seinen göttlichen Willen abbildet. Wie könnten wir sonst verstehen, dass Gott ein einziger ewiger Akt ist? Könnten wir uns nichts darunter vorstellen. Aber wenn der Herr sagt, schau auf die Sonne, sie tut immer dasselbe. Sie verbreitet ihr Licht ohne Unterbrechung. Und dieses Licht bildet eine Einheit. Man kann es gar nicht aufteilen in einzelne Teile. Es ist immer mit der Sonne verbunden. Und so können wir uns den ewigen Akt vorstellen. Und dieser eine ewige Akt enthält unzählige Wirkungen. Wenn man die Lichtstrahlen der Sonne durch ein Prisma schickt, dann sieht man, dass dieses Licht ein Farbspektrum enthält. Und dadurch, dass die Sonne diese Eigenschaft besitzt, kann sie allem, was auf der Erde, was sie beleuchtet, eben eine unterschiedliche Farbe verleihen, eine unterschiedliche Färbung. Und das ist auch die Eigenschaft des göttlichen Willens. Obwohl er eins ist, hat er eine unzählige Zahl von Färbungen. Die einzelnen göttlichen Eigenschaften haben alle eine eigene Farbe. Und da gibt es unendlich viele Nuancen. Da gibt es nicht nur 7 Farben, sondern natürlich dazwischen ganz viele Farbnuancen. Und wir kennen nur sehr wenige göttliche Eigenschaften, sagt der Herr im Buch des Himmels. Jene, die unserem Geist zugänglich sind, unserem Verstand. Es gibt aber auch göttliche Eigenschaften, die wir nicht kennen, die uns erst in der Ewigkeit dann sichtbar werden. Das große Sonnenwunder geschah hier am 8. Dezember 1949. In dem Heft über Heroldsbach ist das auf Seite 6 bis 9 bzw. 10 geschildert. Es ist das Fest der unbefleckten Empfängnis. Und da müssen wir schon sehen, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Sonne und unbefleckter Empfängnis. Ich werde das jetzt nicht in den Einzelheiten vortragen. Ich werde nur mal so ein paar Dinge, die habe ich mir da rausgeschrieben. Also vorausgegangen ist ungefähr 5 Wochen vielleicht oder 6, wo die Mutter Gottes hier nicht mehr erschienen ist. Sie kam am 31. Oktober und sagte dann, wenn die Menschen fest beten, komme ich wieder. Wenn die Menschen fest beten. Da sehen wir wieder, der Herr sagt, wenn ich der Seele etwas schenken möchte, bitte ich sie vorher um ein kleines Opfer, damit sie sich disponiert, damit sie das Geschenk empfangen kann. Deswegen hat er uns auch das Vaterunser gegeben, damit wir uns über die Generationen und Jahrhunderte disponieren für dieses Geschenk des Lebens im göttlichen Willen. Und viele Menschen, es war die kalte Jahreszeit, haben also sich durch Gebet und Opfer vorbereitet, und an diesem, die Mädchen gingen immer wieder zum Birkenwald und haben sehnsüchtig die Mutter Gottes erwartet, aber sie kam nicht. Sie haben Sehnsucht gehabt, haben fleißig gebetet, wie es die Mutter Gottes von ihnen verlangt hatte oder erbeten hatte. Und am Fest der unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember 1949 hatten sich hier ungefähr 10.000 Menschen versammelt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich denke immer, hier sind die, hat man wenigstens Toiletten. Was haben die denn damals gemacht, die vielen Leute? Das war ja schon ein logistisches Problem. Es gab keine befestigten Wege hier. Ich weiß gar nicht, wie. Die mussten auch irgendwo versorgt werden. Das muss also allein für den Ort schon eine Belastung gewesen sein, wenn da an einem Wochenende Massen von Autos kamen, eine richtige Flut von Menschen. Und die haben dann stundenlang hier gestanden in der Kälte. Man weiß ja, wie es im Dezember ist, vor allem wenn es nass kalt ist. Es hat geregnet. Und der Boden war entsprechend aufgeweicht. Es war kein Frost, aber eben, es wäre sehr matschig und man musste Acht geben, dass man nicht ausrutscht. Und während sie beten, ich weiß nicht mehr genau, nach dem freudenreichen Rosenkranz, plötzlich öffnet sich die Wolkendecke und die Sonne erscheint. Sie leuchtet golden, die Menschen können hineinschauen, ohne geblendet zu werden. Und dann beginnt sie sich zu drehen, sie bewegt sich nach rechts und nach links. Und dann macht sie Zickzackbewegungen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Und dann sehen sie, zeigt sich in der Sonne die Mutter Gottes ganz in Weiß, mit Jesuskind und ohne Jesuskind. Und viele haben die Mutter Gottes, auch von den Erwachsenen, haben die Mutter Gottes dann in der Sonne sehen dürfen. Dann wieder die Buchstaben ISH in leuchtend grüner Schrift. Also das, hier kann man sagen, ein Monogramm der Dreifaltigkeit. Dann erschien ein Kreuz und eine Monstranz. Die Sonne zitterte und bebte und dann geschah dieser sogenannte Sonnensturz. Die Sonne wurde immer größer und immer feuriger und schien auf die Menschen zuzukommen. Und die Menschen haben natürlich Panik bekommen. Viele haben sich dann in die Ackerfurchen geworfen, wie ich gelesen habe. Viele Erwachsene erblicken die Mutter Gottes. Sie steht aufrecht in diesem Feuerball. Der riesige Feuerball zerteilt sich in der Mitte. Mutter Gottes erscheint darin, eben mit und ohne Jesuskind. Und ihr Antlitz strahlt unaussprechliche Güte und Milde aus. Und das Schauspiel wiederholt sich mehrmals. Die Sonne wechselte ihre Farben und erzeugte ein prächtiges Farbenspiel. Das haben die Bilder gestern sehr schön gezeigt. Kann man es sich besser vorstellen. Die Menschen, die Felder, der Wald und die Wolken wurden ständig in ein anderes Licht getaucht. Alle Anwesenden sind von großer Freude erfüllt und empfinden einen tiefen Frieden. Das ist etwas ganz Spezifisches. Luisa fragte einmal den Herrn, wie kann ich denn erkennen, ob das, was ich da bekomme, ob das vom Widersacher kommt. Und er sagt, der Widersacher kann von Tugenden sprechen, aber er kann sie nicht vermitteln. Und Finsternis kann niemals Licht erzeugen und die Wirkungen des Lichtes. Und das ist interessant, die haben nicht nur ein wunderbares Schauspiel gesehen, sondern sie spüren das auch innerlich. Sie sind von großer Freude erfüllt und empfinden einen tiefen Frieden. Und das ist auch der Zustand der Seligen im Himmel. Der Herr sagt, sie besitzen Gott äußerlich und innerlich. Sie sind von seiner Herrlichkeit umgeben, aber sie empfinden sie auch innerlich. Jede Seele im Himmel hat Gott ganz für sich allein. Also es ist nicht so, wie wir uns das im Theater vorstellen, da gibt es vorne die Plätze und dann gibt es in der Mitte welche und hinten gibt es dann die Logenplätze. Ja, da sitzen dann die besonders Heiligen und die kriegen dann mehr von Gott mit. Nein, jede Seele empfängt so den Herrn, die Herrlichkeit Gottes in dem Maße, wie er sie aufnehmen kann. Und jede Seele erfüllt ist, fühlt sich völlig erfüllt und kann sich nicht vorstellen, dass die anderen vielleicht noch mehr bekommen. Deswegen gibt es auch keinen Neid im Himmel. Also, sie sind von großer Freude erfüllt und empfinden einen tiefen Frieden. Das durften auch die Kinder oft erleben, wenn sie die mystische Kommunion empfangen haben. Auch dieser tiefe innere Frieden, die tiefe Freude, wie nur Gott sie geben kann. Der Teufel kann auch ein paar Kunststücke, aber er kann der Seele niemals Frieden vermitteln. Oder nur einen scheinbaren Frieden, der sich dann sehr schnell in Unruhe oder in Laster verwandelt. Also der Herr sagt ja im Evangelium schon, man erkennt den Baum an den Früchten. Man kann nicht von Disteln Trauben ernten und umgekehrt. Dieser Sonnentanz wiederholte sich mehrmals, wobei bis zu 10.000 Menschen zugegen waren. Und das Ereignis wurde von anwesenden Priestern bezeugt und dokumentiert. Der Himmel gibt solche Zeichen, einmal um den Glauben zu wecken und zu stärken. Und wenn man sowas erlebt hat, eben diese übernatürliche Realität, dann ist man nachher auch, denke ich, besser gewappnet gegen die Widrigkeiten in unserem Leben. Vielleicht leidet man dann auch mehr darunter, das kann auch sein. Die Kinder wurden immer wieder, bevor ihnen gesagt wurde, jetzt beginnt euer Leidensweg, wurden sie gestärkt. Es ist auch für uns wichtig, dass wir die Augenblicke der Gnade, die wir erleben, irgendwo festhalten. Wenn dann wieder Zeiten kommen, wo man in der Bedrängnis ist, dann braucht man gerade dies. Und Kardinal Meissner hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er hat mal gesagt, Glaube ist das Festhalten an dem, was ich im Licht erkennen oder erfahren durfte. Es ist ein Festhalten an dem, was ich im Licht erkennen und erfahren durfte. Und der Herr gibt uns immer wieder besondere Gnaden im Leben. Und ja, wenn man neu bekehrt ist, denkt man, oh, das ist ja toll, jetzt wird das wahrscheinlich immer so schön bleiben. Aber dann merkt man ja sehr schnell, kommt man wieder auf den Boden der Realität und dann gibt es Vollkornbrot und nicht mehr Milch. Ja, solche Zeichen enthalten aber oft auch eine tiefere Bedeutung, die man nicht unmittelbar erkennt. Das haben wir eben schon gesagt. Wir sehen meistens erst die Außenseite der Erscheinungen, ohne ihre innere Botschaft wirklich zu erfassen. Das erschließt sich uns nur nach und nach. Man muss dann schon genauer hinschauen. Mich erinnert diese Vision an die Mutter Gottes, die hier als die Frau mit der Sonne umkleidet erscheint. Das finden wir im Buch der Offenbarung in Kapitel 12 und 13. Sie erscheint mit der Sonne umkleidet. Und ich habe, als ich da mich vorbereitet habe, ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch das war, da schrieb jemand, warum konnten die Menschen hier in die Sonne schauen? Sie haben das Kleid der Mutter Gottes gesehen. Das ist das Lichtkleid der Mutter Gottes. Und im Buch des Himmels erklärt der Herr uns, dass Adam vor dem Sündenfall ein Lichtkleid besaß. Eben, er hat das Licht des göttlichen Willens in sich getragen und dieses Licht hat ihn umkleidet. Und denselben Zustand durften die Apostel an Jesus erkennen, als er bei der Verklärung auf dem Berg. Dort heißt es, sie sahen ihn in ein strahlendes Licht gekleidet, so weiße Kleider, wie kein Walker sie auf Erden machen kann. Und das erklärt der Herr auch Luisa, er musste, als er auf Erden war, er hat ja die Menschheit nach dem Sündenfall angenommen, also musste er durch ein Wunder ständig dieses Licht verbergen, was er innerlich trug. Sonst hätte niemand gewagt, sich ihm zu nähern. Und erst nach der Auferstehung hat er dann dieses Lichtkleid eben, dann konnte er es auch zeigen. Und die Mutter Gottes, die ja auch die Quelle des göttlichen Willens in sich trägt, trug und trägt, für sie galt das Gleiche. Der Herr musste ein Wunder wirken. Sie wäre sonst auch in Licht gekleidet gewesen. Aber sie sollte eben, so wie ihr Sohn, das Kleid der Menschheit nach dem Sündenfall tragen. Eben, wir müssen uns praktisch künstlich kleiden. Wir sind nicht mit Licht bekleidet. Aber jetzt erscheint hier die Mutter Gottes als die Frau mit der Sonne umkleidet. Und das wird wohl auch unsere Bekleidung im Himmel sein. Das wird nicht aus Stoff sein, wie hier auf der Erde. Das wird eine Lichtmaterie vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Und im Buch der Offenbarung, Kapitel 12 und 13, sehen wir die Frau, sie steht im Kampf mit dem Drachen. Und das deutet auf einen geistigen Kampf hin. Sie ist die Frau mit der Sonne umkleidet, die schon im Buch, im ersten Kapitel Genesis angekündigt wird, wo der Widersacher die Verheißung von Gott her oder das Urteil bekommt, die Frau wird dir den Kopf zertreten. Der Apostel Paulus erinnert uns daran, weil das wird heute völlig vergessen. Man denkt, Glaube, ja, das ist so eine Art von Komfortzone, damit es einem besser geht. Wir sehen gar nicht, dass wir in einem geistigen Kampf stehen auf dieser Erde. Das ist unsere Prüfungs- und Bewährungszeit, wo wir uns in der Gnade bewähren sollen, damit wir wirklich Gott unsere Liebe beweisen können. Und wie kann man sie ihm besser beweisen als im Leiden? Denn im Leiden kommt die Eigenliebe nicht auf ihre Kosten. Also wenn man wirklich die Leiden aus Liebe zum Herrn annimmt, dann ist das ein Beweis für ihn, dass wir ihn lieben. Und er gibt uns die Leiden ja nur tröpfchenweise. Wir erleben jeden Tag wieder den gleichen Rhythmus, weil wir nur langsam wachsen. Wir müssen Schrittchen für Schrittchen gehen. Und so werden wir langsam in der Gnade gefestigt. Wenn jemand denkt, ich kann mir Zeit lassen bis an mein Lebensende, dann kann ich mich immer noch bekehren. Es ist sehr fraglich, ob es dann gelingen wird, sich dann noch zu bekehren, wenn sich schon innere Haltungen gebildet haben. Man wird dann höchstens gerettet durch das Gebet anderer. Das müssen wir uns bewusst machen. Im geistlichen Leben geht es um ein Wachstum, um innere Haltungen. Und wenn die Mutter Gottes die Kinder anleitet, Buße zu tun und Sühne zu leisten, dann ist das etwas, ja, man macht das mal wieder. Dann geht man wieder zu einer Sühnenacht und so. Und danach fühlt man sich vielleicht zufrieden, dass man das jetzt geschafft hat und was für Gott getan hat. Ich will das damit nicht entwerten. Wichtig ist, das ist diese ständigen Wiederholungen. Wir brauchen das in unserem Leben, damit in uns eine Haltung wächst, damit das nicht nur äußere Werke sind, äußere Werke der Sühne, sondern es muss zu einer inneren Haltung werden. Das ist ganz wichtig im geistlichen Leben. Manche denken, ja, ich bete dann morgens da dieses Gebet, trete ein in den göttlichen Willen und so. Und dann vergessen sie das den ganzen Tag wieder über und dann lebt man nach seinen Gewohnheiten, wie man immer gelebt hat. Nein, diese Weihegebete sind wichtig. Ich werde nachher noch zum Weihegebet heute Abend etwas sagen. Aber es geht darum, dass in uns eine Haltung wächst. Und wenn wir das Leben mit der Leihgabe des göttlichen Willens leben, dann soll langsam eine Haltung in uns wachsen, damit wir der Herr, damit wir uns disponieren, um diese Gabe des göttlichen Willens dauerhaft zu empfangen. Aber der Herr muss da an uns arbeiten. Natürlich müssen wir jeden Tag wieder frei diesen Akt der Übergabe unseres Willens schenken. Und dann führt er unseren Tag und wir merken oft gar nicht, wie er uns in den einzelnen Situationen begegnet, wo er dann uns Gelegenheit gibt, unser Fiat zu sprechen. Ja, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Es ist ein mühsames Wachstum und da muss der Herr oft sehr viel Geduld mit uns haben, bis wir da langsam hinkommen, dass es uns leicht fällt, dieses Fiat zu sprechen und dass wir es ihm mit Freude geben. Das Bild der Sonne wird von Jesus im Buch des Himmels sehr oft gebraucht, um die Wirkungen des göttlichen Willens zu veranschaulichen. Das habe ich schon gesagt. Der göttliche Wille selber ist ein unerschaffenes Licht, das die ganze Schöpfung in seinen Strahlen hervorbringt und beständig im Dasein erhält und das aus seinen Strahlen die Geschöpfe mit seinem göttlichen Leben erfüllen will. Und das hat sich hier ja auch gezeigt bei dem Sonnenwunder, wie die Menschen in die verschiedenen Lichtfarben getaucht wurden, als die Sonne die Farben wechselte. Im Buch des Himmels sagt der Herr, je nachdem wie die Seele sich durch die Übung der Tugenden den Strahlen der Sonne des göttlichen Willens aussetzt, nimmt sie die Farben der göttlichen Eigenschaften an, die sich in den Tugenden manifestieren. Und das Kleid der Seele im Himmel hat sehr oft die Farbe der Tugenden, die sie auf Erden geübt hat. Das Kleid der Seelen im göttlichen Willen wird sich unterscheiden. Nach dem, was der Herr zu Luisa sagt, eben je mehr Akte sie im göttlichen Willen getan hat, sie werden ein Lichtkleid tragen und da sind lauter Abbilder von Jesus drauf. Alle ihre Akte bilden Jesus ab, sodass die anderen Seelen in dieser Seele, egal von welcher Seite sie anschauen, sie sehen immer Jesus. Aber in bestimmten Färbungen, denn er manifestiert sich in jeder Seele seine Liebe auf eine ganz individuelle Weise. Das ist auch im göttlichen Willen unterschiedlich. Der Herr sagt ja, die Seelen im göttlichen Willen haben nicht alle die gleiche Heiligkeit, sondern sie ist individuell gefärbt. Je nachdem, was der Herr für diese Seele von Ewigkeit her bestimmt und vorbereitet hat. Im Buch des Himmels im Band 19 gibt es ein Kapitel, das lohnt sich, ich kann das hier jetzt nicht vorlesen, es ist im Band 19, 26. Juli 1926. Und da spricht der Herr darüber, er bringt ein Gleichnis so über die vier Grade im göttlichen Willen. Wobei man sagen muss, das sind nicht Stufen, so streng voneinander getrennt. Die Übergänge sind da fließend. Aber der Grundgedanke ist der, je mehr die Seele sich direkt der Sonne des göttlichen Willens aussetzt, umso mehr wird sie von diesem Licht umgewandelt. Am Anfang lebt die Seele noch im Haus. Sie macht die Fenster auf, das Licht kommt durch die Fenster herein, aber sie ist nicht im direkten Sonnenlicht. Da ist auch noch viel Schatten und was bildet dieses Haus? Der menschliche Wille, die Leidenschaften, die Gewohnheiten, die man angenommen hat. Wenn die Seele so weit kommt, dass sie dieses Haus verlässt und sich ins Freie begibt, da wird sie schon direkter vom Sonnenlicht getroffen, aber da fühlt sie immer noch sehr stark ihre eigene menschliche Natur. Und wenn sie sich dann ganz direkt in das Sonnenlicht stellt, dann kommt sie so weit, dass sie sich selber nicht mehr spürt. Und im letzten Grad steigt die Seele auf zwischen Himmel und Erde. Sie spürt nicht einmal mehr die Erde. Sie nimmt die Erde noch wahr, aber so, als wenn das nicht mehr zu ihr gehört. Und sie tritt ein in die Sonne des göttlichen Willens. Da tritt die Seele dann in das Zentrum des göttlichen Willens ein. Und wir sehen wirklich, in dem, dann sagt der Herr, es liegt nicht an der Sonne, dass diese Menschen in verschiedenen Graden im göttlichen Willen leben. Die Sonne gibt ihr Licht immer gleichmäßig, das ist auch im Himmel so. Aber die Seele nimmt in dem Maße von diesem Licht auf, wie sie sich diesem Licht aussetzt. Und dann nimmt sie eben, wie geschieht das, dass man sich diesem Licht aussetzt? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Einmal durch, dass wir die Wahrheiten über den göttlichen Willen in uns aufnehmen. Darin wächst in uns die Sehnsucht, in diesem Licht zu leben. Und wir werden selber auch dadurch langsam umgewandelt und durch die Akte, die wir im göttlichen Willen tun, mit der Leihgabe. Auch das bildet in unserer Seele dieses Licht. Und so werden wir immer mehr in dieses Sonnenlicht absorbiert. Ein anderes Bild wäre, je weiter ich in das Meer hinausschwimme, verliere ich den Abstand zum Ufer. Irgendwann kann ich nicht mehr zurückschwimmen. Und so hat Luisa einmal erfahren, sie bekam irgendwie Angst in diesem Ozean. Und dann hat sie gesagt, aber wenn ich versuche, mich daraus zu befreien, dann verliere ich irgendwie den Grund und dann stürze ich mich noch tiefer in dieses Meer hinein. Und der Herr sagt, zu spät, du kannst nicht mehr hinaus. Also der göttliche Wille hat auch eine Anziehungskraft, so wie das Böse eine Anziehungskraft auf die bösen Menschen hat. Der Wille des Menschen, der menschliche Wille, nimmt das an, was er sucht und verwandelt sich selbst. Dazu sage ich gleich noch was in der Höllenvision. Wenn der Mensch das Böse annimmt, verwandelt er sich in diese Laster. Sucht er das Gute und die Wahrheit, verwandelt er sich in das Licht der Wahrheit. Das ist die Kraft des menschlichen Willens. Und je mehr wir das Licht des göttlichen Willens suchen, umso mehr werden wir in dieses Licht absorbiert. Aber das ist eben eine Sache, ein Wachstum, was seine Zeit braucht. Und während die Seele, die im göttlichen Willen, ja noch stark vom göttlichen Willen bestimmt, sie kann auch die Tugenden üben. Es ist sehr anstrengend für sie, weil sie fühlt ihren menschlichen Willen als eine schwere Last. Der heilige Paulus schreibt das ja, wer befreit mich von diesem Elend? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Es ist eben die Natur, die gefallene Natur nach dem Sündenfall, die diese Neigung zum Bösen in sich hat. Das ist wie so ein Gewicht, was einen immer nach unten zieht. Und deswegen ist die Übung der Tugenden besonders am Anfang sehr schwer. Der Herr sagt, sie wird nachher leichter, weil er mehr Gnaden gibt. Aber sie ist schwer. Und wenn die Seele aber dann mit diesen Tugenden immer mehr in den göttlichen Willen eintritt, dann absorbiert der göttliche Wille diese menschlichen Tugenden in die göttlichen Tugenden. Und dann nimmt sie alle Farben der göttlichen Eigenschaften an. Und das ist interessant, wenn man hier diese Vision mit der Sonne sieht. Das war keine Vision, das war ja wirklich irgendwie real für die Menschen. Sie wurden in diese verschiedenen Lichtfarben getaucht. Und nachher standen sie, wie war das, bis zur Brust im Licht. Sie konnten ihre Füße nicht mehr sehen, bis zur Hüfte. Das geschieht eben mit der Seele, wenn sie ihren Weg im göttlichen Willen beginnt. Sie wird innerlich mit Licht gefüllt, aber auch äußerlich. Und das haben wir eben mit diesem Gleichnis da gesehen. Irgendwann kommt sie so weit, dass die Erde immer fremder für sie wird. Sie ist noch in dieser Welt, aber es ist für sie ein Martyrium, in dieser Welt zu leben, weil sie sich dieser Erde nicht mehr zugehörig fühlt. Sie ist schon, kann man sagen, eine Bürgerin, ein Bürger des Himmels. Dann haben wir gesehen, da gab es das große Lichtwunder. Jetzt gehe ich da mal hin. Am Fest Maria Lichtmess, 2. Februar 1950. Dieses Fest hat eine riesige Menschenmenge angelockt, die auf etwa 70.000 geschätzt wird. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das ist ja schon die Einwohnerzahl von einer mittleren Stadt. 70.000 Menschen. Also sie müssen ja hier wie die Heringe gestanden haben. Die Leute stehen Kopf an Kopf. Und zwar nicht nur auf dem Gebetsplatz, sondern auch auf den Feldern bis hinunter zum Wald. Das Gebet wogt wie ein Meer und die Gesänge sind noch im Nachbarort zu hören. Und dann geschieht die erste Erscheinung, ist gegen 14.30 Uhr. Über den Birken zeigt sich die himmlische Königin im blauen Mantel mit dem Jesuskind auf dem Arm. Etwa eine Stunde ist vergangen, da wird plötzlich eine leichte Rotation der Sonne beobachtet. Es erfolgt ein dreimaliger totaler Farbwechsel der Sonne von grün zu blau und rot. Habe ich gestern auch gedacht, das ist interessant, vielleicht repräsentiert das die drei göttlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung und Liebe, von denen der Herr im Buch des Himmels spricht, wo er sagt, mit dem Glauben umfassen wir Gott. Der Glaube ist Gott. Aber der Glaube allein würde uns nicht nutzen, wenn wir nicht die Hoffnung haben könnten, zu erreichen, was er uns schenken will. Deswegen brauchen wir die Hoffnung. Die Hoffnung wird durch Jesus repräsentiert. Der Glaube repräsentiert den Vater, jetzt mal um es mal in ein Bild zu bringen, der die Hoffnung repräsentiert den Sohn. Durch ihn können wir diese Güter erreichen und das Rot, die Liebe, das ist, wo wir hingelangen sollen, eben wird repräsentiert die Liebe und den Heiligen Geist, die er in uns bewirkt. Also, die Sonne wechselt von grün zu blau und rot und von der Erscheinungsstelle über dem Birkenwald aus gehen goldgelbe Kugeln in einer ununterbrochenen Kette senkrecht nach oben. Es ist genau das, was der Herr im Buch des Himmels beschreibt, wenn wir unsere Akte im göttlichen Willen tun. Das sind wie Sonnen oder Lichtkugeln, die in uns gebildet werden. Aber die bildet Gott in uns. Wir stellen ihm sozusagen unsere Menschheit zur Verfügung, unsere Akte. Und wenn er sieht, dass wir da bereit sind, das aufzunehmen, dann entleert er unsere menschlichen Akte von allem Menschlichen und füllt sie mit göttlichem Leben. Und das durfte Luisa auch im Bild manchmal sehen. Das steigt dann wie Sonnen auf. Und als sie starb, sah sie eine Straße zum Himmel mit lauter Sonnen rechts und links. Tausende müssen das oder Abertausende. Und sie erkannte, das sind meine Akte, die ich im göttlichen Willen getan habe. Wie eine Straße, die sie empfangen haben. Diese Akte bleiben nicht auf der Erde, sagt der Herr, denn hier wären sie der Gefahr ausgesetzt. Sie werden im Himmel gebildet, gehen sozusagen in unsere Seele hinein, dort wird dieses göttliche Leben gezeugt und dann wird es von Tausenden von Engeln, wieder in den Himmel getragen. Und dort bleiben sie, weil der göttliche Wille sagt, nichts, was ihm gehört, kann aus ihm austreten. Es ist sein Eigentum, deswegen gehen diese Akte in den Himmel. Aber in unserer Seele sind sie irgendwie bilokiert. Sie bleiben auch auf dem Grund unserer Seele. Aber wir empfangen nicht die Herrlichkeit, die aus diesen Akten dann hervorgeht und die den ganzen Himmel bezaubert. Im Himmel öffnen sich diese Lichtkugeln und überstrahlen den ganzen Himmel mit wunderbaren, ja, mit Wundern, die wir hier nicht kennen. Der ganze Himmel wartet eigentlich darauf, auf die Seelen, die auf Erden Akte im göttlichen Willen tun. Aber die wirkt Gott und die Seele wirkt mit, indem sie sich vom göttlichen Willen beherrschen lässt. Es ist interessant, goldgelbe Kugeln in einer ununterbrochenen Kette senkrecht nach oben. Und sie Und dann sieht Luisa in einem Bild, dann öffnen sie sich und wie ein riesiger Regen gehen sie über alle Seligen. Die können diese Herrlichkeiten gar nicht fassen Und von bis zum Thron der allerheiligsten Dreifaltigkeit gehen sie. Von da aus regnen sie herunter auf die ganze Schöpfung und auf uns. Alle Seelen empfangen Gnaden daraus. Dann sagt Luisa, ja, aber es gibt doch so viele, die das gar nicht aufnehmen, die sich nicht bekehren. Und dann sagt der Herr, sie werden trotzdem verschönert dadurch. Es ist wie der Morgentau, der auch auf Steine fällt. Der Morgentau dringt nicht in die Steine ein, aber im Licht der Sonne leuchten diese Steine dann schön golden. Solche Gleichnisse bringt der Herr dann, damit wir das auffassen können. Aber wir können sicher sein, dass durch diese Gnaden, die dann herabfallen auf die Geschöpfe, dass sie, ich sag mal, dass der Boden aufgeweicht und die gefrorenen Herzen langsam auftauen, damit sie die Gnade aufnehmen können. Also plötzlich, sehen wir, wie das wieder runterkommt, plötzlich ist die riesige Beterschar in ein eigenartiges, helles Licht eingetaucht, das die Menschen vom Boden her einhüllt. Sie stehen in diesem herrlichen Leuchten, das die ganze Erscheinungsstätte etwa einen Meter hoch bedeckt. Der ganze heilige Berg ist zu einer einzigen leuchtenden Sonne geworden. Die gewaltige Fülle des Lichtes ist unerschöpflich und überfließend. Dieses herrliche Schauspiel ist aber nicht nur auf den heiligen Bezirk beschränkt, sondern erweitert sich nach allen Seiten in meterbreiten Lichtstraßen, die bis über den Horizont hinauslaufen. Und während die Sonne rotierte, warf sie Lichtstrahlen in verschiedensten Farben in die Landschaft und tauchte die Gläubigen in ein Spektrum von wechselnden Farben. Ja, das können wir so zum Lichtwunder sagen. Und dann sagt der Herr zum Beispiel zu Luisa, jetzt muss ich das Datum gucken, im Band 16, 30. Juli 1923, meine Tochter, jedes Mal, wenn die Seele in mein Wollen eintritt, um zu beten, zu wirken und anderes zu tun, so viele göttliche Farben empfängt sie, eine schöner als die andere. Siehst du nicht, welche Vielfalt an Farben und Schönheit die ganze Natur enthält? Es sind die Schattierungen der Vielfalt der Farben und der Schönheit, die meine Gottheit enthält. Und die Seele, die in meinen Willen eintritt, symbolisiert die Blume, die sich aussetzt, um den Kuss und die Umarmung der Sonne zu empfangen, um die verschiedenen Farbtöne zu empfangen, welche die Sonne enthält. Und mit ihrer Erwiderung empfängt sie die verschiedenen Färbungen der göttlichen Natur. Das Lichtwunder von Heroldsbach veranschaulicht also, was der Herr zu Luisa gesagt hat. Die Seelen, die im göttlichen Willen wirken, empfangen durch ihre Akte die Eigenschaften des göttlichen Willens, die sich in den verschiedenen Farben ausdrücken. Die Seelen werden selbst in diese göttlichen Eigenschaften umgewandelt. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, den habe ich eben schon irgendwie angesprochen. Also nochmal, die Seele wird zu dem, was sie will. Ich schaue mal gerade nach, ob ich die Stelle hier. Du musst wissen, meine Tochter, dass der göttliche Wille und der menschliche zwei geistliche Kräfte sind. Der göttliche Wille ist unermesslich mit einer unerreichbaren Macht. Der menschliche Wille ist eine kleine Macht. Doch wenn auch klein, hat er seine Macht. Und da beide geistlich sind, kann sich der eine in den anderen ergießen und beide können ein einziges Leben bilden. Aber die ganze Macht liegt im Wollen. Und dann sagt der Herr an einer anderen Stelle, weil da gibt es immer häufig Missverständnisse und heißt, du musst deinen eigenen Willen vernichten, damit der göttliche Wille in dir herrscht. Der Herr nimmt uns nie den freien Willen. Er will, dass wir uns freiwillig dem göttlichen Willen ergeben. Und der göttliche Wille hat eine Anziehungskraft. Wir müssen uns seinem Licht aussetzen. Er sagt, wenn du meine Wahrheiten aufnimmst, erobere ich deinen Willen und du eroberst meinen Willen. Es ist, wenn wir die Wahrheiten über den göttlichen Willen betrachten. Ich erobere deinen Willen und du eroberst meinen Willen, aber die Seele fühlt sich frei. Und angesichts der Schönheit und Größe des göttlichen Willens vergisst die Seele ganz selber wirken zu wollen. Die Seelen im Himmel haben auch ihren freien Willen, aber sie können gar nichts anderes wollen, als was Gott will. Sie sind so bezaubert von der Schönheit und der Größe und Macht des göttlichen Willens, von der Liebe des göttlichen Willens, sie interessieren sich gar nicht mehr für ihren eigenen Willen. Und wenn sie etwas wollen, dann in diesem göttlichen Wollen eben wollen sie mit Gott wirken, was Gott in ihnen tun will. Die ganze Macht liegt also im Wollen. Und da es eine geistliche Macht ist, hat sie den Raum, um in das Innere seines Willens das Gut hineinzustellen, das es will, auch das Böse. So wird das Geschöpf das, was der Wille möchte, in sich selbst finden. Wenn es Selbstschätzung, Ehre, die Liebe zu den Vergnügungen will oder Reichtümer, dann wird es in seinem Wollen das Leben der Selbstschätzung finden, des Ansehens, die Liebe zum Vergnügen, Reichtümer und so weiter. Wenn es Sünde will, wird es auch die Sünde, wird auch die Sünde sein Leben bilden. Ja, das wollte ich jetzt im Zusammenhang mit der Vision von der Hölle erwähnen. Die Kinder hatten also hier eine Höllenvision. Und schauen wir mal, die Mutter Gottes hat die Kinder vorbereitet. Sie hat vorher ihre Rosenkränze gesegnet. Sie hat die Kinder gesegnet und dann hat sie sich, anders als in Fatima, sie hat sich vor die Kinder gestellt. Und in Fatima öffnete sich der Boden und die Kinder schauten so von oben hinab in die Hölle. Hier war es anders. Die Hölle erschien vor der Mutter Gottes, öffnete sich und die Kinder haben, ich weiß nicht, vielleicht eine Minute haben sie das gesehen. Es war so schrecklich für sie. Sie beschreiben das als ein schreckliches Chaos. Und aus diesem Chaos von Menschen und Dämonen trat eine Gestalt besonders hervor, eben der Fürst dieser Welt, Satan. Und das hat auch eine Bedeutung, wenn die Hölle vor der Mutter Gottes erscheint und nicht im Boden. Das ist wieder, was wir im Buch der Apokalypse sehen, die Frau im Kampf mit dem Drachen. Die Mutter Gottes schloss dann wieder, erhob ihre Hand und diese Flammen erloschen. Wie können wir das deuten? Mir kam folgender Gedanke. Das ist das Wirken der Dämonen auf der Erde, die Hölle auf der Erde. Und die Hölle beginnt im Herzen der Menschen. Das beginnt im Herzen der Menschen. Und wenn die Seele in das Gericht eintritt und sie ist ganz zur Sünde geworden, ohne dass sie bereut hat, sagt der Herr, das ist wie Gegensätze, die sich abstoßen. Sie fühlen sich von Gott abgestoßen und er fühlt sich von diesen Seelen abgestoßen. Wir werden also aus freiem Willen durch unsere Entscheidungen, die wir im Leben treffen, zu dem, ja, was unsere Ewigkeit dann bestimmt, das müssen wir wissen. Man sieht dann auf alten Bildern so die Waage und dann wird auf der einen Seite die guten Werke und hier links die schlechten Werke gezählt und so, je nachdem, ja, wenn du ein paar schlechte Werke zu viel hast, wenn die Werke auf die andere Seite geht, ja, dann hast du Pech gehabt, dann kannst du in die Hölle gehen. Ich denke, das ist ein Bild, was aber auch nicht die Wirklichkeit ganz wiedergibt. Der Herr sagt zu Luisa einmal, ich habe es eben schon erwähnt, Gott hat für eine jede Seele eine bestimmte Zahl von Akten vorbereitet in der Ewigkeit, göttliche Leben. Und er wartet darauf, dass die Seele diese Akte aufnimmt, in sich aufnimmt, sich damit füllt. Wenn sie das nicht tut, wenn sie das Böse sucht, sagt er, dann entstehen in der Seele hässliche Leerräume und die ganze Seele wird verunstaltet. Und das sind ja, wie die meisten werden ja sagen, gut, ich bin nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Ja, da sagt man, ich werde wahrscheinlich ins Fegefeuer gehen. Im Fegefeuer müssen diese Leerräume gefüllt werden. Der Herr sagt, er hat die Seele dafür geschaffen, dass sie ganz mit Gott gefüllt wird, mit seinen Akten. Und wenn sie nicht mit seinen Akten gefüllt ist, sondern mit ihren eigenen menschlichen Akten, dann sind das, selbst wenn jemand das Dinge in guter Absicht tut, aber aus seinem menschlichen Willen heraus, dann verherrlicht das Gott nicht. Das ist nicht für ihn getan worden. Einmal sagt er zu Luise, alles, was nicht für mich getan worden ist, das interessiert mich nicht, das gehört nicht zu mir. Und wir wissen ja, wie der Herr im Evangelium zu einigen sagt, auf der linken Seite, die sagen, ja, wir haben doch in deinem Namen gepredigt und Wunder gewirkt. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Der Herr sucht also sein Leben in uns. Die Vision der Hölle zeigt also einmal den Kampf der Finsternis auf der Erde. Wir sind von dieser Finsternis heute sicher mehr denn je umgeben. Und deswegen sagt die Mutter Gottes nach dieser Höllenvision zu den Kindern, lasst euch ja nicht vom Teufel verführen. Lasst euch ja nicht vom Teufel verführen. Die Sünde ist immer ist in dem Maße schwerwiegend, je mehr wir sie aus freiem Willen tun. Natürlich gibt es viele Menschen, die in ihrer Willensfreiheit eingeschränkt sind. Und Gott weiß das alles. Das können wir nie beurteilen. Wir können nie sehen, der hat das und das getan, der kommt bestimmt in die Hölle. Das können wir nicht sagen. Der Herr lehrt Luisa, wir beichten ja meistens nur die Außenseite der Sünden. Er sagt, die Sünde hat immer eine Innen- und eine Außenseite. Und das sagt er im Evangelium ganz klar, sie beginnt im Herzen. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und so sagt er auch bei Luisa, wenn jemand, selbst wenn er die bösen Taten nicht ausführt, aber wenn er den Wunsch hat, ist das schon wie eine Tat. Und das wird, alles wird in unserem menschlichen Willen, er ist wie ein Depot. Es wird darin abgelegt, auch wenn wir das vergessen. Aber alles, was wir getan haben, ob Gutes oder Böses, wird in unserem menschlichen Willen deponiert. Und wenn wir in die Ewigkeit eintreten, dann stehen wir sozusagen nackt vor Gott, eben unsere Seele ganz entblößt, im Licht seiner Wahrheit. Und dann sehen wir erkennen das selber, er muss es nicht sagen. Wir erkennen selber, ob wir ihn geliebt haben und wie weit wir ihn geliebt haben, was wir mit guter oder mit schlechter Absicht getan haben. Die Innenseite der Sünden unserer Handlungen ist, die Seele unserer Handlung ist immer unsere Absicht, der Wille. Die Absicht ist eigentlich auch etwas, was wir beichten müssen, wenn wir schlechte Absichten gehabt haben, auch wenn wir sie nicht ausgeführt haben. Das ist die Innenseite. Und der Herr sagt, im Garten Gethsemane hat er die Passion der Liebe und der Sühne gelitten. Die Passion der Liebe, weil jede Sünde dem Vater die Liebe Gottes zurückweist. Und das war die schmerzhafteste Passion für ihn, denn sie ging bis in sein Mark, bis in die innerste Seele hinein. Kein Teil seiner Person wurde ausgespart. Er sagt, auf Kalvaria konnten sie mich nur von außen her Leiden zufügen, aber sie konnten nicht in mein Inneres eindringen. In Gethsemane konnten sie in sein Inneres eindringen, die Leiden. Und wer hat diese Leiden, diese Sühne in ihm erzeugt? Der göttliche Wille selber ist zum Richter, zum Henker an ihm geworden, um unsere Sünden zu sühnen, die fangen immer im Herzen an, die Sünden. Immer im Herzen, das müssen wir uns gut bewusst halten. Und auch in Absichten. eben in der Absicht. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, sagt der Herr im Evangelium. Dann die unsichtbare Sühne der Gerechtigkeit, vor der göttlichen Gerechtigkeit. Denn jede Sünde ist ein Unrecht an Gott. Auch dafür hat Jesus die Strafe erlitten, die Strafe für eine jede Sünde, denn jede Sünde enthält schon in sich selbst die Strafe, nämlich den Verlust der Anschauung Gottes. Das ist der Verlust Gottes, das ist die eigentliche Strafe der Sünde, worunter die Seelen in der Hölle leiden. Das ist, die eigentliche Strafe ist der Verlust der Anschauung Gottes. Es ist ihr tiefstes Leiden in der Hölle, nicht die Sinnenleiden, das ist sicher auch unvorstellbar für uns. Aber das Schlimmste für die Seelen in der Hölle ist, sie sind zur Sünde geworden und diese Sünde ist ihnen ständig präsent. Sie haben Gott abgelehnt, sie haben ihr höchstes Gut verloren. Sie erkennen in der Hölle ganz klar, was sie verloren haben und dass sie es aus freiem Willen selber durch ihre Taten herbeigeführt haben. Und das müssen wir uns bewusst sein. Die Hölle, kann man wirklich sagen, sie ist um uns herum durch die Mächte der Finsternis. Aber wir sind natürlich auch von den Mächten des Himmels umgeben. Aber je nachdem, wo wir uns hinneigen, die bekommen mehr die Oberhand. Je mehr wir sündigen, umso mehr Anrechte bekommt der Teufel auf unsere Seele und kann auf unseren Willen auch einwirken. Und je mehr wir die Wahrheit und das Gute suchen, umso weniger hat er eigentlich keinen Zugang mehr. Pater Pio sagt, der Teufel hat nur eine Tür in die Seele, der menschliche Wille. Er hat keine andere Tür. Und wenn er sehen kann, was wir denken, ja, dann sind es schlechte Gedanken, die wir angenommen haben. Die kann er sehen. Alles, was Sünde ist, kann er wahrnehmen in uns. Was von Gott kommt, kann er nicht wahrnehmen. Das ist ihm entzogen. Er kann es erahnen oder erschließen, aber er kann es nicht sehen. Und wenn die Seele ganz in den göttlichen Willen eintritt, ist sie ihm völlig verborgen. Ist alles entzogen, was Gott in der Seele tut. Darüber hat er keinen Einblick. Das ist etwas, was uns die Höllenvision sagt. Sie sagt uns eigentlich, ja, wie ernsthaft unser menschlicher Wille ist, welche Freiheit Gott uns gegeben hat, was wir gewinnen können oder verlieren können. Und in einem der Bücher Mose, ich weiß nicht mehr, ob es in Exodus ist oder in Deuteronomium, da heißt es, heute lege ich vor dich Leben und Tod, Feuer und Wasser, wähle. Und so ist das, wir können nur das Leben oder den Tod wählen. Und dazwischen gibt es nichts und viele versuchen sich da so durchzuschlängen, so durch diese Grauzone. Aber auch die kleinen Sünden führen zu großen Sünden. Die sogenannten lässlichen Sünden, die wir nicht beachten, die nehmen uns noch nicht das Leben der Gnade ganz weg, aber sie vermindern es schon, sie schwächen uns, das ist wie Krankheitskeime. Wenn man wenige Krankheitskeime in sich hat, ja, dann ist man noch halbwegs gesund, aber irgendwie schon geschwächt. Und je mehr man aber da gleichgültig wird, dann führen sie eben zu schweren Sünden. Und deswegen ist die Beichte so überaus wichtig, denn da werden wir ganz gereinigt im Blut Christi, ganz erneuert. Aber der Herr sagt auch bei Luisa, es braucht auch da einen festen Entschluss, eben den festen Willen, nicht mehr zu sündigen und die Gelegenheiten zur Sünde zu meiden. Das hat die Kirche übrigens immer gesagt. Man darf sich nicht leichtfertig der Gefahr aussetzen. Und dann müssen wir die Gnadenmittel benutzen, um in der Gnade zu bleiben, die Sakramente. Das wissen wir alles schon. Aber heute hört man kaum noch etwas davon. Ein weiterer Punkt, der uns stärkt in der Gnade, ist, dass wir die Leiden Jesu Christi betrachten. In dem Maße, wie wir das tun, können auch die Sakramente in uns und das heilige Messopfer in uns seine volle Wirkung entfalten. Deswegen hat der Herr uns durch Luisa die Stundenuhr gegeben. Da vereinigen wir uns mit seinen Sühneleistungen. Und der Herr sagt, die Seele, die diese Stundenuhrbetrachtungen hält, ich höre meine eigenen Gebete, sie erneuert die Verdienste meiner Leiden, als wenn sie selbst an meiner Stelle für die ganze Menschheit leiden würde. Unglaublich. Und damit machen wir aber auch unsere eigenen Sünden wieder gut, denn die hinterlassen natürlich Spuren in uns. Deswegen heißt es zur Beichte ja auch immer, dass man eine Buße bekommt. Das ist so der erste Schritt der Umkehr. Der Herr sagt ja klar, woran kann ich sehen, ob die Seele wirklich umkehren will? Das kann ich ja nur sehen, wenn sie sich entschließt, ihre Wege zu ändern. Umkehr und Buße. Und wenn wir Buße tun, dann tun wir das für uns und für andere, um uns gegenseitig zu helfen. Denn im mystischen Leib der Kirche haben unsere Sünden immer auch Auswirkungen auf andere. Sie schwächen den ganzen Leib. Sie sind wie Krankheitskeime in diesem Leib. Und der Teufel hat deswegen heute so großes oder leichtes Spiel, weil er es geschafft hat, dass wir die Hölle leugnen. Und wir denken, das Christentum ist dazu da, damit es uns besser geht, ja, damit man ja mehr mit Gott verbunden ist und sowas. Aber wir wissen gar nicht, dass wir in der Firmung zu Soldaten gefirmt worden sind, zu Soldaten Christi, nämlich weil wir im Kampf mit der Finsternis stehen. Und das wird hier deutlich in Heroldsbach und auch aus der ganzen Geschichte, die danach erfolgt ist. Kaum ein Ort ist so bekämpft worden von den Mächten der Finsternis. Und trotzdem, was für uns sehr verheißungsvoll ist, die Mutter Gottes sagt am Ende, als sie dann bei ihrer letzten Erscheinung, sie war traurig, man hat nicht auf meinen Ruf gehört, aber der Sieg ist unser. Gegen die vielen Opfer, die hier gebracht worden sind, die vielen Gebete, die hier gebetet worden sind, das ist der heilige Berg, der hier entstanden ist. Aus vielen kleinen Gebeten und Opfern ist ein heiliger Berg entstanden. Den kann der Satan nicht mehr wegbewegen. Und da hält die Mutter Gottes ihren Fuß drauf. Das zur Höllenvision. Bitte? 4 Minuten. Dann sage ich noch ganz kurz etwas zum Fegefeuer. Ich habe es eben schon angedeutet. Ja, die Seele, wenn sie in die Ewigkeit tritt und im Stand der Gnade ist, ist sie aber nicht vollkommen rein. Und nichts Unreines kann in den Himmel eingehen. Sie würde es in der Nähe Gottes gar nicht aushalten. Das ist, wie wenn du dich einem heißen Ofen näherst. Tu mal einen Holzscheit in den Ofen. Am Anfang stinkt es und qualmt es und es dauert eine Zeit lang, bis die Natur des Feuers selber annimmt. Und so ist das. Wir gehen praktisch in dieses Liebesfeuer Gottes ein. Und da das uns ganz fremd ist, weil da wir seine Natur noch gar nicht angenommen haben, brauchen wir diese Umwandlung. Es ist eine Umwandlung. Bei Maria Valtorta erklärt der Herr, die Seele wird im Liebesfeuer Gottes umgewandelt. Und dort erleidet die Seele eben, sie muss Anteil nehmen an den Leiden Christi, die er für sie gelitten hat. Sie tritt ein in die Leiden Jesu, das sagt der Herr auch bei Luisa. Die Seele im Fegefeuer leidet in meiner Menschheit. Und wenn wir für die Seelen im Fegefeuer beten, dann beten wir für Jesus selber. Wir verschaffen ihm Linderung dadurch. Und je mehr wir beten, umso mehr wird das Liebesfeuer angefacht. Und die Seele wird so umgewandelt in dieses Liebesfeuer, bis es sie nicht mehr brennt. Und dass sie dann eben, ja, und es erzeugt in ihr, so erklärt der Herr Luisa, es erzeugt in ihr Liebe. Es ist ein lebendiges Feuer. Es erzeugt in der Seele Liebe. Und deswegen sind die Seelen im Frieden, die im Fegefeuer sind. Es gibt da wieder verschiedene Abteilungen und Stufen, aber wenn die Seele mal so weit gekommen ist, dass sie immer mehr in die Natur und Liebe Gottes umgewandelt ist, ist sie völlig im Frieden, auch wenn sie sehr schwer leidet. Und diese Leiden sind für uns unvorstellbar. Das sagt der Herr auch, ich weiß nicht mehr, ob bei Luisa oder Maria Valtorta, sagt er, hier auf der Erde können wir diese Art von Leiden nicht erfassen. Es ist eine ganz andere Qualität, die wir hier nicht kennen. Man kann es nur vergleichen mit dem Feuer, das wir auf der Erde haben. Aber dieses Feuer hat die Eigenschaft, dass es die Gottesliebe immer mehr steigert. Und deswegen, es gibt da diese Heilige des Fegfeuers, Katharina von Genua, hat ein schönes Büchlein darüber. Sie hat die Fegfeuerleiden erlitten und davon auch Zeugnis gegeben. Sie sagt, dass die Seelen in einem gewissen Grade schon glücklich sind in diesem Licht. Und in der untersten Stufe wissen sie oft nicht, ob sie in der Hölle sind oder ob sie im Fegefeuer sind. Das müssen die schlimmsten Leiden sein. Und da haben auch die Dämonen, können sie noch quälen. Sie können sie nicht mehr zur Sünde verleiten, aber sie können sie noch quälen. Aber je weiter sie zum Licht emporsteigen, umso mehr empfinden sie die Freude, das Glück, die Liebe steigert sich, aber auch die Sehnsucht nach Gott. Das Leiden steigert sich, je mehr die Sehnsucht zunimmt. Und das sehen wir sehr viel bei Luisa, wo sie beschreibt wirklich, sie sagt immer, meine Leiden sind noch schlimmer als in der Hölle oder im Fegefeuer. In der Hölle, die wollen dich nicht, aber ich leide, weil ich dich liebe. Also das so, damit wir eine Vorstellung auch vom Fegfeuer haben. Und wenn wir für die Seelen im Fegfeuer beten, wir beten dann für Jesus selber. Er empfängt dadurch Erleichterung und er gibt uns dann besondere Gnaden, damit wir wirklich, ich sag mal, das Fegefeuer vermeiden können. Die Seelen im Fegfeuer sind die ärmsten Seelen, weil sie sich selber nicht mehr helfen können. Sie können nichts mehr für sich selber tun, aber sie können für uns etwas tun. Sie können beten. Und halten wir uns dessen gewiss. Und wollen wir hoffen, dass wir durch das Leben im göttlichen Willen das Fegefeuer vermeiden wollen, können. Denn der Herr will nicht, dass wir ins Fegefeuer gehen. Das will er nicht. Er will, dass wir direkt in den Himmel gehen. Darüber werde ich aber morgen noch sprechen, über diese neue Ära im Reich des göttlichen Willens. Da wird vieles ganz anders sein als jetzt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Gelobt sei Jesus Christus. Maria mit dem Kinde lieb. Danke euch für eure Aufmerksamkeit.